Sie wollte sich entfernen und Schmerz und Krankheit lagen betäubend überall auf ihr. Sie atmete bis zur Höhle und bat um Schluck, um fortzufahren. Bat mit der ganzen Stimme des Himmels, während es zitterte. Sein Herz wollte bersten. Er hob das Blatt auf und las, halb gebrochen: Warum wächst du nicht, Frühlingsjuck? Du buhlst und sprichst, ich bin kaum ein Tropfen des Himmels, aber die Zeit meines Welkens ist nahe. Nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört. Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit. Ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden. Die ganze Gewalt der Worte fiel über die Unglücklichen. Er warf sie verlassen nieder, in der vollen Verzweiflung, fasste ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wieder seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich. Sie drückte seine Hände, drückte sie wieder ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich. Die Welt verging ihm. Er schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust, und deckte ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Küssen. Werte, rief sie mit erstickter Stimme, sich abwehrend. Werte, und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. Werte, rief sie mit dem gefassten Grunde des ewigsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unbemerkt vor sie hin. Sie riss sich auf und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: Das ist das letzte Mal, Werte. Sie sehen mich nicht wieder. Und mit dem vollsten Blick der Liebe auf die Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werte streckte er die Arme nach. Er traute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf den Kopf waren, liefen stillschweigend hinaus. Es stiefte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen die Elbe klopfte er nieder. Sein Diener bemerkte, als sie lachend nach Hause kamen, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen. Nachher den Hut auf einen Felsen, der an den Abhang des höchsten Kals gefunden ist. Und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finsteren, feuchten Nacht ohne zu stürzen erstiegen hat. Er legte sich zu Bett und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihn den anderen Morgen aus seinem Hut in den Kaffee brachte. Er schrieb folgendes an Brief an Lotte: Zum letzten Mal, Ben. Zum letzten Mal schlage ich diese Augen auf. Sie sollen, ach, die Sonne nicht mehr sehen. Ein trüber, nebliger Tag hält sie bedeckt. Betrauere, Natur, dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohnegleichen. Das kommt es in den dämmernden Traum am nächsten, ohne sich zu sagen, das ist der letzte Morgen. Der letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort. Der letzte. Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft? Und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterbe. Was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen. Aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein, dein, o Geliebte. die mir geschehen wird. Sterbe. Grab. Ich verstehe die Worte nicht. O, vergib mir. Vergib mir. Gestern, es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. O, die Engel, zum ersten Male, zum ersten Male ganz unzweifelnd durch mein innerstes durchblühte mich das Wonnegefühl. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Es brennt noch auf meiner Lippe das heilige Feuer, das von den Deinigen strömte. Neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir. Vergib mir. Als ich wusste, dass du mich liebtest, wusste es an den ersten seelenvollen Blicken, an den ersten Händedruck. Und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln. Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Oh, ich habe die halbe Nacht davor gefühlt und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach, diese Eindrücke gehen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle im heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht war. Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühle. Sie liebt mich. Dieser Arm hat sie umfasst. Diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert. Dieser Mund hat einen gierigen Gestammel. Sie ist mein. Du bist mein. Ja, Lotte. Auf ewig. Und was ist das? Das Alter dein Mann ist. Mann, das wäre denn für diese Welt und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich aus deinen Armen in die meinigen reißen möchte. Sünde? Gut, und ich strafe dich dafür. Ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswolle geschmeckt. Diese Sünde. Aber Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesagt. Tier ein ganzes Herz ausschütteln, deine Mutter, dein Ebenbild. Gegen Elbe hat der Wärter seinen Bedienten, obwohl Albert tätig kommen sei. Der Bediente sagte, ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offenes Kästchen mit Inhalt. Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihres Diskolen leihen? Leben Sie recht wohl. Die liebe Frau hat in der letzten Nacht wenig geschlafen. Was sie gefürchtet hatte, war entschieden. Auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung. Tausenderlei Empfindungen beruhigten ihr schönes Herz. War es das Feuer von wärterlichen Ahnungen, das sie in ihren Blumen fühlte? War es Unwille über seine Verwegenheit? War es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes? Mit jedem Tage ganz unbefangener, freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst. Wie sollte sie ihrem Mann entgegenstehen? Wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen durfte und die sie sich doch gestehen nicht traute? Sie hatten so lange miteinander geschwiegen. Und sollte sie die Erste sein, die das Stillschweigen bräche und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete sie den bloßen Nachricht von Werthers Besuch, werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen. Und nun gar diese unerwartete Katastrophe. Konnte sie wohl hoffen, dass ihr Mann sie ganz im rechten Licht gesehen, ganz ohne Vorurteil aufnehmen würde? Und konnte sie sich wünschen, dass er in ihrer Seele lesen möchte? Und doch lieber konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein kristallenes Glas offen und frei gestanden ist und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlichen noch verheimlichen können. Eins und das andere machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegenheit. Und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werther, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen musste. Und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. Wie schwer lag es, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stocken auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatten. So verständlich. Schweigen ein. Gibbet dachte seinen Weg und dem Unrecht des anderen nach. Von diesem Recht entwickelte und verhetzte sich dergestalt, dass es unmöglich war, den Knoten eben in dem kritischen Moment, von dem alles abhängt, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Lieb und Nachsicht wechselsweise und ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen. Vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich diese Welt verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft gestritten. Auch war zwischen Lotte und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch da oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorwurfs sehr verzweifelt Ursache fehlte. Er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und von seinem Unglauben Lotte mitgeteilt. Diese beruhigte sich zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihres traurige Bild vorführte, von der anderen aber fühlte sie sich auch dadurch behindert, ihrem Mane die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblick quälten. Albert kam zurück, und Lotte blieb ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen. Er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht. Einen unbiegsamen, kleinlichen Menschen gefunden. Die üble Weg auch hat ihn verdrießig gemacht. Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung. Werther sei gestern Abend da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, dass keine Briefe und Pakete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und ließ Lotte allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und wertete, nahm das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und kauderte und hätte noch lange gezögert, wenn ich allererst einen tragenden Blick in die Gehenk hätte. Sie gab das unglückliche Werk zu dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können. Und als der zum Haus hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewissheit. Ihr Herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriff, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder kein Ausgangsunternehmen. Am wenigsten konnten sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werden zu bewegen. Der Tisch war gedeckt für eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb. Machte die Unterhaltung der Tische erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu werfen, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Locken habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen und setzte sich nieder zu schreiben. Sie sind durch deine Hände gegangen. Du hast den Staub davon geputzt. Ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt. Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluss. Und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug. Du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte. Und ach, nun empfange. Oh, ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zitterst, als du sie ihm reichtest. Du sagtest, kein Lebewohl. Wehe, wehe, kein Lebewohl. Solltest du dein Herz nicht verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Liebe Mutter, verzeiht mir, grüße sie den Herrn, Gott segne euch, meine Sachen sind alle in Ordnung, lebt wohl, wir sehen uns wieder und freuen uns. Ich habe der übelste Lohn. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört. Ich habe Misstrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl, ich will es ändern. Oh, dass es möglich wäre, durch meinen Tod. Also, mache den Engel glücklich und so wohne Gottes Segen über dir. Er kramte den Abend nach vielen seinen Papieren, zerriss vieles und warf es in den Ofen, versicherte einige Pette mit den Adressen im Wilhelm. Während ich verschiedene gesehen habe. Und nachdem er um 10 Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schickte er den Bediensteten, dessen Kammer, wie auch die Schlafzimmer der Hausleute, weit hinaus waren, zu Götze, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früh bei der Hand zu sein. Denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor 6 Uhr vors Haus kommen. Nach Elbe. Alles ist so still um mich her und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, dass du in diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Klang schenkst. Ich trete an das Fenster, meine Feste, und sehe noch durch die stürmenden, vorüberfliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels. Nein, ihr werdet nicht fallen. Der Ewige trägt euch in seinem Herzen und mich. Ich sehe die geilsten Sterne des Wahnsinns, des Liebsten unter allen Gestirnen. Wenn ich nachts von dir bin, wie ich auf deinem Tore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich dich oft angesehen, oft mit aufgehabenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merkstein meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht. Und noch, o Lotte, was erinnert mich nicht an dich? Umgibst du mich nicht? Und habe ich nicht seit einem Kinde ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du, Heilige, berührt hattest? Liebes Schattenbild, ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend Küsse habe ich darauf gedrückt. Tausend Grüße ihm zugewinnen, wenn ich ausging oder nach Hause kam. Ich habe deinen Vater in einem zärtlichen Gebet Meine Leiche ist im Schutzen. Auf dem Kirchhof sind die zwei Lilien geworden. Hinter der Ecke nach dem Schnellweg zu. Dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund tun. Bitte ihn auf. Ich will frommen Christen zunehmen, ihren Körper neben einem armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, er begrüßt mich am Wege oder im einsamen Tale. Priester und Levit von den gekalteten Steinen sich segnen vorübergingen und der Samariter eine Träne weinte. Hier, Lotte, ich schaudere nicht, den kalten, schmerzlichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll. Du reichst es mir ihm, und ich sage nicht, all, so sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt. So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen, dass ich des Glückes hätte teilhaftig werden können. Für dich zu sterben, Lotte, für dich mich hinzulegen. Ich wollte mutig, ich wollte freudig sterben. Wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach, es war für ewig und ewig gegeben. Ihr Blut für die Ihren vergießen und durch ihren Tod ein neues, hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufachen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Du hast sie berührt. Ich habe auch deinen Vater umgebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Mal unter deinen Kindern fand. O küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Sie lieben, sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloss. Seit dem ersten Augenblick, wie ich dich lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstage schenktest du mir sie, wie ich das alles verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig. Ich bitte dich, sei ruhig. Sie weckt ihren Mann. Sie stehen auf. Der Bediente bringt heulend und stotternd Nachricht. Leute sind ohnmächtig vor Albert nieder. Als der Medikus zu den Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung. Der Puls schlug. Die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgeschieden. Man ließ ihn durch Überfluss eine Ader am Arm. Das Blut lief. Er holte noch immer Atem. Konnte man schließen, er habe wirklich vor dem Schreibtisch die Tat verbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsiv um den Stuhl herumgedreht. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, die Stiefel, im blauen Frack mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werfer hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verwundet, sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Glied. Die Lunge röntgte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein Ende. Von den Weinen hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulver aufgeschlagen. Von Alberts Bestürzung, von Lottes Jammer lässt sich nichts sagen. Der alte Amtmann kam auf die Nachrichten reingestellt. Er küsste den Sterbenden unter den heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße. Sie fielen neben den Betten nieder im Ausdruck des unbändigsten Schmerzens, küssten ihm die Hände und den Mund, und der Älteste, den er immer am meisten lieb, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knabel mit Gewalt wegriss. Um 12 mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und sein